SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Große Auszeichnung für die Chemiewaffenkontrolleure der UPCW. Sie bekommen den diesjährigen Friedensnobelpreis. Entscheid in Straßburg. Der Menschengerichtshof nimmt die großen Nachrichtenportale in die Pflicht. Wintereinbruch in der Schweiz. Auf der Nord-Süd-Achse am San Bernardino gibt's noch immer kein Durchkommen. Um 13 Uhr Albanien. Wir nehmen das WM-Qualifikationsspiel der Schweiz heute Abend zum Anlass, das Land in Südosteuropa anzuschauen. Wie es den Leuten geht, der Politik, dem Tourismus. Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy. Der Friedensnobelpreis geht dieses Jahr an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Das hat das Nobelpreiskomitee in Oslo bekannt gegeben. Ausgezeichnet wird also die Organisation, die im Moment daran ist, die chemischen Waffen in Syrien unschädlich zu machen. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Nicht lange ist es her, da hat kaum jemand den Namen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen je gehört. Auch nicht ihre Abkürzung OPCW. Die Giftgaseinsätze im August in Syrien haben die Situation jäh verändert. Die ganze Welt war entsetzt über die Bilder von Menschen, die an Zuckungen und schweren Atemproblemen leiden und über die zahllosen Leichensäcke. Der ganzen Welt wurde wieder bewusst, wie verwerflich chemische Waffen sind. Auch dem Nobelkomitee in Oslo.
Recent events in Syria, where chemical weapons have again been put to use, have underlined the need.
Die Entwicklung in Syrien zeige, wie nötig es sei, mehr Anstrengungen zu unternehmen, um die chemischen Waffen zum Verschwinden zu bringen, sagte der Sprecher des Nobelkomitees. Seit kurzem ist die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Syrien im Einsatz. Fast alle Länder der Welt sind inzwischen Mitglied und haben sich verpflichtet, auf chemische Waffen zu verzichten. Nicht dabei sind aber Angola, Ägypten, Burma, Nordkorea und Südsudan. Und das Nobelpreiskomitee weist heute auch darauf hin, dass die USA und Russland die Frist zur Zerstörung ihrer Chemiewaffen versäumt haben. Auch Syrien war bisher nicht Mitglied, jetzt will es aber die Voraussetzungen für den Beitritt erfüllen. Die Aufgabe der OPCW in Syrien wird aber schwierig werden. Ihre Inspektoren müssen Zugang zu Lager- und Produktionsstätten von Chemiewaffen haben in Gebieten, die umkämpft sind. Der Generaldirektor der OPCW, der Türke Ahmet Üzümcü, betonte darum zu Beginn der Syrien-Mission den Sicherheitsaspekt. Man werde sich auf die Einschätzung der Sicherheitslage durch die UNO verlassen müssen. Ziel der OPCW ist es, chemische Waffen definitiv und weltweit zum Verschwinden zu bringen. In enormem Ausmaß waren chemische Waffen im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden. In der Genfer Konvention 1925 wurde dann nur der Einsatz von Giftgas verboten, nicht aber die Herstellung. So wurden chemische Waffen weiter verwendet. Erst in den 90er Jahren wurde die OPCW dann gegründet. Mit dem Preis heute will ihr das Nobelkomitee zur Vollendung ihrer Arbeit verhelfen.
Wieder geht der Friedensnobelpreis also an eine internationale Institution und darüber reden wir nach weiteren wichtigen Meldungen und die hat heute Mittag Andi Lüscher.
Die Außenpolitische Kommission des Ständerats stärkt dem Bundesrat den Rücken für die Verhandlungen mit der EU über die künftige Organisation der Beziehungen. Sie hat den Entwurf des Verhandlungsmandates ohne Gegenstimme gutgeheißen bei 2 Enthaltungen. Laut Kommissionspräsident Hannes Germann wurde bei der Zuständigkeit der Gerichte aber heftig diskutiert und man werde dem Bundesrat Nuancen darlegen, sagte der SVP-Ständerat. Aus der Schweiz sind letztes Jahr so viele Leute ausgewandert wie zuletzt vor 20 Jahren. Laut dem Bundesamt für Statistik waren es knapp 104.000 Schweizerinnen und Schweizer sowie Ausländer. In den frühen 90er Jahren zählten die Statistiker in der Folge der Wirtschaftskrise 117.000 Auswanderer. Laut den Daten war die Auswanderungsquote 2012 bei den Ausländern überdurchschnittlich hoch. Die Wohnbevölkerung hat dennoch auf über 8 Millionen zugenommen, weil insgesamt mehr Leute in die Schweiz eingewandert als ausgewandert sind und weil es mehr Geburten als Todesfälle gab. In Frankreich bleibt eine umstrittene Erdgasfördermethode, das sogenannte Fracking, verboten. Das hat der französische Verfassungsrat entschieden und damit die Beschwerde einer amerikanischen Energiefirma abgelehnt. Beim Fracking wird in tiefliegendes Schiefergestein gebohrt. Anschließend werden Wasser oder Chemikalien ins Gestein gepresst. Die Methode ist wegen möglicher Umweltschäden umstritten. Das Verbot dieser Fördermethode diene dem Umweltschutz und damit dem Gemeinwohl, begründet der französische Verfassungsrat seine Entscheidung. In der Schweiz wird Fracking bislang nicht angewendet, es gibt aber entsprechende Pläne. In Italien hat die Regierung der Fluggesellschaft Alitalia staatliche Hilfe in Aussicht gestellt. Alitalia kämpft mit einem Schuldenberg von 1 Milliarde Euro und benötigt dringend einen neuen Investor. Sonst droht innerhalb von wenigen Tagen die Zahlungsunfähigkeit. Bedingung für die staatliche Unterstützung ist, dass es im Alitalia-Management Veränderungen gibt. In Syrien haben Rebellen laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ein Massaker verübt. Die Rebellen sollen im August 190 Zivilisten getötet haben. Außerdem hätten sie hunderte Menschen als Geiseln genommen, darunter viele Frauen und Kinder, wie die Organisation in einem Bericht schreibt. Zum Massaker sei es während einer Rebellenoffensive in Dörfern der alawitischen Minderheit gekommen. Auch der syrische Präsident Assad ist Alawit. Der Wintereinbruch hat im Alpenraum zu Problemen geführt. In Tirol fiel wegen umgestürzter Bäume in 22.000 Haushalten der Strom aus. Im bayerischen Garmisch-Partenkirchen löste der Schnee ein Verkehrschaos aus. Die Behörden forderten die Einwohner auf, zu Hause zu bleiben. Der Schulunterricht fällt heute im ganzen Landkreis aus. Auch in der Schweiz ist es in der Nacht, hat es geschneit bis in tiefe Lagen. In Graubünden und im Glarnerland fielen bis zu 80 Zentimeter. Die Autobahn A13 zwischen Chur und Bellinzona wurde wegen des Schneefalls für den Schwerverkehr gesperrt. Außerdem fallen verschiedene Zugsverbindungen der Rätischen Bahn aus.
12.37 Uhr. Sie machen Chemiewaffen kaputt und bekommen dafür den Friedensnobelpreis. Wir ordnen diese Preisvergabe in den nächsten Minuten ein. Ja, aber zu fremden Richtern, sagen die Außenpolitiker des Ständerats. Was überwiegt da, das Ja oder aber das Aber? Viel Schnee auf den Bündnerstraßen, wenn die Lastwagenfahrer stillstehen.
Gut, heute ist Freitag und am Wochenende möchte ich gerne daheim sein. Das geht. Ich muss mit Mailand abladen und dann weiß ich nicht, wie lange es noch geht.
Will die SVP mit ihrer Familieninitiative die Frauen zurück an den Herd bringen? Pro und Contra im Rendezvous. Schließlich Flieg, Vogel, flieg. Vitalien versucht, die Alitalia in der Luft zu halten. Noch vor eins. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.905 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.23.20 gehandelt, der Dollar zu 90,78 Rappen. Und das Wetter. Heute und morgen gibt es nur noch Ab- und Zuschauer mit Schnee bis etwa 1000 Meter. Dazwischen gibt es sonnige Abschnitte bei 9 Grad im Norden und 14 Grad im Süden.
Chemiewaffeninspektoren. Sie besuchen unangemeldet Militäranlagen, zivile Industriebetriebe und Labors und haben das Recht, die Vernichtung von Chemiewaffen zu überwachen. Jetzt ist die unabhängige internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Ich fragte Fredrik Steiger kurz vor dieser Sendung, wie begründet das Komitee die Auszeichnung?
Es begründet sie mit der umfangreichen Tätigkeit der OPCW zur Vernichtung von C-Waffen weltweit. Und diese Tätigkeit ist in der Tat sehr umfassend. Es geht ja nicht nur um den Einsatz von C-Waffen, sondern auch um die Herstellung, die Lagerung, den Handel. Das ist alles verboten. Und wenn man bedenkt, dass noch vor wenigen Jahrzehnten sehr große Bestände in vielen Ländern bestanden an chemischen Waffen, dass diese auch häufig eingesetzt wurden, im Ersten, im Zweiten Weltkrieg und danach, dann ist man doch in diesem Bereich auf einem guten Weg. Nicht alle, aber doch ein wesentlicher Teil der Chemiewaffenbestände sind dank der OPCW eliminiert worden.
Und welches Zeichen will nun das Nobelpreiskomitee da aussenden, dass die Welt chemiewaffenfrei sein sollte?
Das ist im Grunde das Endziel. Es geht darum, aufzuzeigen, Chemiewaffenabrüstung ist wichtig. Chemiewaffen sind nicht eine stabilisierende Waffe, nicht eine normale, sondern eine besonders grausame, eine unmoralische Waffe. Und dann geht es konkret auch um ein politisches Zeichen an die paar Länder, die noch nicht Mitglied des C-Waffenabkommens sind, Nordkorea beispielsweise, Ägypten, Israel oder Angola. Und man will die Länder mit den größten Beständen weltweit, die USA und Russland, drängen, schneller voranzumachen mit der Chemiewaffenvernichtung. Sie sind zwar dabei, aber sie hinken hinter dem Zeitplan her.
Bekommt denn die OPCW diesen Nobelpreis nur für ihren aktuellen Einsatz in Syrien oder reicht die Beurteilung weiter zurück?
Ich denke, dass Syrien natürlich eine Rolle spielt, weil Die dortige Chemiewaffenvernichtung ist wichtig, sie ist dringlich, sie ist abgesehen davon auch noch gefährlich und sie hat vor allem die OPCW ins Scheinwerferlicht gerückt. Aber bereits vorher war diese Organisation in Den Haag hinter den Kulissen sehr, sehr aktiv. Sie hat viel erreicht. In den letzten Jahren wurden rund 80% der weltweiten Chemiewaffenbestände vernichtet. Das sind Zehntausende von Tonnen an Chemiewaffen und das kann man durchaus als Erfolgsgeschichte bezeichnen.
Bereits wurden ja zweimal Anti-Waffen-Organisationen ausgezeichnet. Die Internationale Atomenergieagentur 2005 und 1997 die Anti-Landminen-Kampagne. Reden wir doch über den Nutzen dieses Friedensnobelpreises. Gibt es heute wegen des damaligen Preises weniger Landminen auf der Welt zum Beispiel?
Ich würde es mal so formulieren, es gibt auch wegen des Friedensnobelpreises weniger Landminen. Tatsache ist, es gibt viel weniger Landminen als noch vor wenigen Jahren und Jahrzehnten. Sie werden auch nur noch ganz, ganz selten eingesetzt. Also die Welt hat ein Stück weit diese Waffengattung tabuisiert, weil es eine Waffengattung ist, bei deren Einsatz man nicht zwischen Zivilisten und Kämpfen unterscheiden kann. Und ich denke, dass die Vergabe des Nobelpreises zusammen auch mit dem Druck, den viele Nichtregierungsorganisationen in diese Richtung gemacht haben, dass die schon etwas zur Tabuisierung dieser Landminen beigetragen hat.
Das sagt Fredrik Steiger, unser Fachmann für internationale Diplomatie. Wenn die Geister sich scheiden, die Meinungen zwischen der Schweiz und der EU auseinandergehen, dann soll der Europäische Gerichtshof entscheiden. Das möchte der Bundesrat. Und das ist höchst umstritten. Heute muss der Außenminister Didier Burkhalter eine erste Feuerprobe bestehen. Die Außenpolitiker des Ständerats haben über das Verhandlungsmandat des Bundesrats mit der EU beraten und, Überraschung, sie stellen sich fast einhellig hinter den Bundesrat. Dominik Meyer aus dem Bundeshaus.
CVP, SVP und auch einzelne Freisinnige haben laut protestiert in den letzten Wochen gegen die EU-Pläne des Bundesrats, gegen die sogenannten fremden Richter. Auf Widerstand, auch in der Außenpolitischen Kommission des Ständerats, konnte man also gefasst sein, doch weit gefehlt.
Wir haben befunden, dem Bundesrat das Okay zu geben, und zwar zum unveränderten Mandat mit 10-0 Stimmen bei 2 Enthaltungen.
Sagt Kommissionspräsident und SVP-Ständerat Hannes Germann. Ein klares Okay also zum Weg über den EU-Gerichtshof. Dieser soll bei Streit zwischen der Schweiz und der EU das Recht auslegen. Die Schweiz und die EU müssten ihren Konflikt auf dieser Grundlage lösen. Ein klares Ja also von den Außenpolitikern im Ständerat. Trotzdem gibt es ein Aber. Die Ständeräte haben auch über eine zweite Option diskutiert. Nicht das EU-Gericht, sondern der EFTA-Gerichtshof käme zum Zug bei Streitfällen, genauso wie es heute im EWR läuft. Im EFTA-Gerichtshof wäre die Schweiz im Gegensatz zum EU-Gericht mit eigenen Richtern vertreten. Das also die Option 2. Die Ständeräte haben intensiv diskutiert über diese zweite Option. Nur sagt Kommissionspräsident Germann nicht, zu welchen Schlüssen sie gekommen sind.
Wir werden es nicht öffentlich kundtun, weil ja die Gegenseite selbstverständlich auch mithört. Die EU in diesem Falle, und das möchten wir nicht.
Die Kommission werde dem Bundesrat ihre Meinung schriftlich mitteilen. Tönt verwirrlich und ist es auch. Vielleicht gibt es in der Kommission tatsächlich große Sympathien für die Option 2. Die Politiker halten sich aber zurück, um den Bundesrat bei den Verhandlungen mit Brüssel nicht zu stark in den Rücken zu fallen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder die Kommission will mit ihrem mysteriösen Verhalten sagen, liebe EU, das Parlament in Bern behält sich also auch andere Optionen vor. Das wäre eine Drohgebärde und diese könnte den Bundesrat am Brüsseler Verhandlungstisch indirekt stärken, weil man weiß, in der Schweiz droht Widerstand. Doch das alles ist Spekulation. Die politische Diskussion geht weiter. EU-Gerichtshof, ja oder nein? Übernächste Woche fällen die Außenpolitiker im Nationalrat ihr Urteil. Im Dezember dann die Kantone. Und sie übrigens sagen öffentlich, dass für sie die zweite Option, die EWR-EFTA-Lösung also, eine Variante ist. In Bern ist der Himmel heute wolkenverhangen und über dem Bundeshaus hat sich der Nebel noch längst nicht gelichtet.
Die Nord-Süd-Achse San Bernardino im Kanton Graubünden ist noch immer blockiert. Der Wintereinbruch in der Nacht hat die Auto- und Lastwagenfahrer überrascht und Probleme gemacht. Es fielen bis zu 80 cm Schnee. Aus Graubünden, Silvio Lichti.
Für viele Lkw-Fahrer, die in den Süden wollten, war bereits gestern Abend auf einem großen Parkplatz in Chur Schluss. Der Schnee schickte die Trucker in eine Zwangspause. Wegen umgestürzter Bäume fiel in der Region Thusis der Strom aus, viele Tunnels hatten kein Licht, keine Lüftung und keine Sicherheitssysteme mehr. Deshalb musste die Strecke gesperrt werden. Auch heute Morgen warteten noch viele auf die Weiterfahrt, so auch dieser Brummifahrer aus Deutschland.
Ist halt so, kann man nichts machen. Daumen drehen und warten. Alles andere hat keinen Wert.
Sein Kollege, ein paar Lastwagen weiter, lehnt sich aus der Führerkabine, nickt und sagt, er hoffe, dass es bald weitergehe.
Gut, heute ist Freitag und am Wochenende möchte ich gerne daheim sein. Das geht's. Ich muss bei Mailand abladen und dann weiß ich nicht, wie lange es noch geht.
Der Wintereinbruch sorgte auch sonst für Probleme. Mehrere Zugstrecken und Straßen wurden wegen umgestürzter Bäume unterbrochen. Auch einige Autofahrer hatten ihre Mühe mit dem ersten Schnee. So manch einer, der mit Sommerreifen in die Berge unterwegs war, musste sein Auto irgendwo am Straßenrand abstellen, weil es nicht mehr weiterging. Dass immer noch recht viele ohne Winterausrüstung unterwegs waren, hat selbst die Bündner Polizei überrascht, sagt Mediensprecher Thomas Hobby.
Es ist auf Donnerstagnachmittag Schnee angekündigt und der Schnee ist genau am Donnerstagnachmittag gekommen. Also wäre es schon super gewesen, wenn alle Leute umgestiegen wären auf die Winterpneu. Ich glaube, dann hätten wir bedeutend weniger grosses Verkehrschaos gehabt.
Die Situation auf dem Bündner Straßen- und Schienennetz hat sich mittlerweile beruhigt und sollte sich im Laufe des Tages weiter entspannen.
Rendezvous 14 Minuten vor 1. Die SVP hat im Moment einiges zu tun. Einerseits setzt sie sich gegen die 1:12-Initiative ein, andererseits will sie keine teure Autobahnvignette. Vor allem aber kämpft die SVP für ihre Familieninitiative. Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollen die gleichen Steuerabzüge machen können wie Mütter und Väter, die ihre Kleinen in eine Kindertagesstätte oder in einen Hort geben. Nachdem der Bundesrat seine Nein-Position kundgetan hat, eröffnet nun die SVP den Abstimmungskampf. Max Ackermann zu den Argumenten der beiden Seiten.
Fair und gerecht soll das Steuersystem sein, da sind sich alle einig. Was aber fair und gerecht ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.
Eine Steuererleichterung für alle Familien,
fordert etwa die Berner SVP-Nationalrätin Nadia Pieren.
Nicht nur für diese Eltern, welche ihre Kinder extern geben zu betreuen und dies bezahlen, die können heute einen Steuerabzug machen. Alle anderen Familien, welche die Betreuung selber organisieren, die können keinen Steuerabzug machen und das ist unfair.
Überhaupt nicht, findet die grünliberale Nationalrätin Diana Moser. Steuerabzüge für Zweiverdienerfamilien korrigierten bloß bestehende Ungerechtigkeiten.
Für junge Familien ist es so, dass die Herausforderungen für Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Schweiz sind gross.
Wenn beide Elternteile arbeiten müssen oder wollen, lohne sich das nämlich kaum, der hohen Betreuungskosten und des progressiven Steuersystems wegen. Wer jetzt auch noch Steuervorteile abschaffe, fördere faktisch ein bestimmtes Familienmodell, das Konservative. Der Mann verdient das Geld, die Frau schaut zu den Kindern.
Es ist wirklich ein Anreiz, eine Belohnung fast, wenn man zu Hause bleibt. Und ich finde den Begriff Herdprämie sehr unschön. Und ich möchte ihn deshalb nicht verwenden, aber schlussendlich geht es natürlich in diese Richtung.
Unsinn, kontert Nadia Pieren. Die SVP-Politikerin leitet eine große private Kinderbetreuungsstätte. Gerade ihr könne man schlecht vorwerfen, sie zwinge Mütter zurück an den Herd.
Ich habe über 50 Krippenplätze geschaffen, neu geschaffen. Das soll mir mal einer nachmachen. Vor allem die Linken, die immer mehr Plätze fordern, aber keine Plätze wirklich dann hier konkret auch anbieten können.
Nicht nur Linke sind allerdings gegen die SVP-Familieninitiative. Auch die Mitteparteien und die Freisinnigen sowie die CVP-Frauen empfehlen ein Nein. Die Initiative widerspreche der Logik im Steuersystem, argumentiert FDP-Nationalrat Andrea Caroni. Abzüge könne man doch nur von etwas machen, das zuvor verdient worden sei.
Wer ein Einkommen außer Haus erwirbt, muss es versteuern, darf abziehen. Wer keines erwirbt, weil er zu Hause selber für sich und die Kinder schaut, hat keine Steuern zu zahlen, also kann er nichts abziehen.
Allerdings gewähren bereits heute 4 Kantone Steuerabzüge für Familien, die ihre Kinder selber betreuen. Wenn es dort möglich sei, dann überall, glaubt SVP-Frau Nadia Pieren.
Wenn ein Kanton familienfreundlich ist, dann kann er auch entscheiden, dass er den maximalen Betrag gewährt und dadurch natürlich Steuereinbußen hat. Aber das ist sehr gut in jedem Kanton möglich, ohne dass der Bürger hier irgendwie belastet wird.
Die kantonalen Finanzdirektoren und der Bundesrat sehen das weit weniger locker. Wenn die Initiative angenommen wird, rechnen sie mit Steuerverlusten von 390 Millionen Franken für den Bund und mit 1 Milliarde für die Kantone. Geld, das von irgendwem kommen oder irgendwo eingespart werden muss. Und dann geht die Diskussion erst recht los, was fair und gerecht ist.
Hier im Rendezvous geht's weiter mit Alitalia. Was ist alles falsch gelaufen? Wir fragen in Rom nach. Und Fußball, viel Talent, wenig Erfolg. Warum die albanische Nationalmannschaft nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Doch zuerst zu einem bemerkenswerten Gerichtsentscheid. Beleidigungen, Verleumdungen, rassistische Beschimpfungen. Wie er sich durch die Kommentare von Online-Artikeln liest, findet immer wieder entsprechende Äußerungen. Brisant ist deshalb ein aktueller Entscheid des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Dieser urteilte, dass Online-Medien und Blogs für die Kommentare ihrer Nutzer verantwortlich seien und im Einzelfall schadenersatzpflichtig. Der Entscheid kann zwar noch angefochten werden, die Medienbranche aber macht sich darüber so einige Gedanken. Medienredaktor Philipp Mayer.
Delphi Eyes, eines der größten Nachrichtenportale Estlands, hat 2006 einen Artikel über ein Fährunternehmen veröffentlicht, das seine Fährrouten ändern wollte. Darauf hatten Leser in Kommentaren auf der Seite den Fährunternehmer beschimpft und bedroht. Weil das Nachrichtenportal diese Kommentare nicht vorgängig gesichtet und gelöscht hatte, wurde es in Estland zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt. Das Portal klagte darauf beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Die estnische Justiz verletze mit dem Urteil das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit, argumentierte Delphi AS. Der Europäische Gerichtshof wies diese Klage nun ab. Nationale Gerichte könnten bei krassen Verfehlungen auch anders entscheiden, meinen die Richter, die sowohl eine europäische Richtlinie zum E-Commerce, also dem Internethandel, besage, dass die Portale für die Äußerungen von Nutzern nur beschränkt haftbar seien. Dies macht die unsichere Rechtslage in Europa nicht klarer. Europäische Medienhäuser sind deshalb verunsichert. Denn in der Vergangenheit hatten nationale Gerichte in mehreren Ländern ähnliche Fälle anders beurteilt. Der deutsche Medienanwalt Leo Schapiro sieht den Richterspruch deshalb kritisch.
Insofern ist das im Moment ein direkter Widerspruch zu den Vorgaben der E-Commerce-Richtlinie und zu der Rechtsprechung der nationalen Gerichte, weswegen ich im Moment Zweifel habe, ob diese Entscheidung tatsächlich auf nationaler Ebene zu einer Rechtsprechungsänderung führen wird.
Shapiro rät deshalb den Medienunternehmen, erst einmal zuzuwarten, zumal das Urteil noch an die Große Kammer des Menschenrechtsgerichtshofs weitergezogen werden kann.
Eine Pflicht der Provider, jetzt kenntnisunabhängig Kommentare oder anderen User-Generated Content zu überprüfen und zu löschen, das wird es aus meiner Sicht nicht geben in Deutschland und auch nicht woanders in Europa.
In der Schweiz haben sich Gerichte noch nicht mit Leserkommentaren auf Online-Seiten befasst. Grundsätzlich hielt der Presserat aber schon 2011 fest, dass Medien für alle publizierten Inhalte verantwortlich seien. Nach einer Umfrage bei allen Schweizer Medienhäusern hat er sogar seine Richtlinien angepasst. Im Punkt 5.2 hält er seither fest, dass es keinen Unterschied zwischen Leserbriefen und Online-Kommentaren gebe. Zwar sei der Meinungsäußerung größtmöglicher Freiraum einzuräumen, allerdings müssten die Redaktionen Kommentare im Zweifelsfall kürzen oder deren Veröffentlichung gar verhindern. Auch wenn diese Richtlinie rechtlich nicht bindend ist, bei den meisten Schweizer Online-Medien werden die Kommentare von Journalistinnen und Journalisten heute schon gesichtet, bevor sie online gehen, wie Konrad Weber, Multimedia-Journalist bei Schweizer Radio und Fernsehen, sagt.
Die Schweizer Medien haben Angst vor einem Präzedenzfall, dass also ein Gericht ein Medium verklagt, weil etwas online gestellt wurde, was eigentlich gar nicht online stehen sollte. Und deshalb hat man sich für dieses branchenweite Vorgehen entschieden.
Auch das Online-Portal von Schweizer Radio und Fernsehen handhabt dies so. In der Schweiz scheint damit klar, egal wie der Europäische Gerichtshof in dem estnischen Fall abschließend entscheidet, wer die Richtlinien des Presserates befolgt, muss keine Haftungsklagen in diesem Bereich fürchten.
Fliegt sie noch und wenn ja, wie lange? Gemeint ist die italienische Fluggesellschaft Alitalia, die schwer in der Krise steckt und dringend Geld braucht, um die laufenden Rechnungen bezahlen zu können. Und es werden Erinnerungen wach an das Grounding der Swissair vor 12 Jahren. Die Swissair ging ja letztlich an der Hand der Strategie zugrunde, dem wilden Zukauf von maroden Fluggesellschaften. Frage an Massimo Agostinis in Rom. Welche Fehler hat denn Alitalia gemacht, dass sie nun ebenfalls kurz vor dem Grounding steht?
Nun, schon 2008 war Italia faktisch bankrott. In einem patriotischen Akt und auf Geheiß des damaligen Ministerpräsidenten Berlusconi retteten schließlich private Alitalia. Damit wurde verhindert, dass Alitalia an Air France ging, die sehr interessiert war. Aber auch die privaten Aktionäre, die jetzt am Drücker sind, die haben es nicht geschafft, Alitalia profitabel zu betreiben. Einerseits, weil der italienische Markt zu klein ist für die große Flotte. Dann ist die harte Konkurrenz in Italien, EasyJet, Ryanair, aber auch die superschnellen Züge zwischen Mailand und Rom, die fressen Alitalia Kunden weg. Und schließlich, Alitalia ist nach wie vor eine hochvergewerkschaftete Fluggesellschaft, wo auch kleine Dinge sehr lange Zeit brauchen, um verändert zu werden.
Nun heißt es, Italiens Post solle, wolle Alitalia helfen. Wie denn?
Die italienische Post, das ist eigentlich keine Post, das ist in erster Linie eine Bank, die hat sehr viel Geld, die ist hochprofitabel, die kann auch über Nacht 75 Millionen Euro auf den Tisch legen und das will sie auch machen, sodass der Staat in Alitalia wieder präsent sein wird.
Und warum will er das?
Die italienische Regierung will so wieder indirekt Einfluss nehmen auf Alitalia, denn es wird befürchtet, dass falls Air France, KLM, der Aktionär, der große Aktionär, Alitalia nun übernimmt, dass die rentablen Linienflüge ab Mailand oder Rom über Paris schlaufen könnten. Und das wäre dann ein Wirtschaftsnachteil für Italien. Das möchte die Regierung um jeden Preis verhindern. Deshalb nimmt sie Einfluss wieder auf das Aktionariat, um bei solchen Entscheiden mitsprechen zu können.
Das sagt Massimo Agostinis in Rom. Vielen Dank. Und vor 13 Uhr noch das da. Die Schweiz spielt am Abend in Albanien ihr zweitletztes Spiel der WM-Qualifikation. Mit einem Sieg ist sie sicher für die WM in Brasilien im nächsten Jahr qualifiziert. Zu verdanken ist diese gute Ausgangslage vor allem Spielern, die heute auch auf der Gegenseite stehen könnten.
Shaqiri!
Sherdan Shaqiri und Granit Xhaka sind im Schweizer Team die Topscorer. Sie hätten auch für Albanien spielen können. Damit stehen sie stellvertretend für die Probleme der albanischen Nationalmannschaft. Reto Held.
Die Situation für Albanien ist unbefriedigend, steckt es doch gleich in zwei Teufelskreisen fest. Zwar hat es durchaus talentierte Fußballer, diese entscheiden sich aber immer wieder gegen Albanien und für das Land, in das ihre Eltern ausgewandert sind. Nicht weniger als 6 aktuelle Schweizer Nationalspieler hätten beispielsweise auch für Albanien spielen können. Für Elmar Kuka, Journalist bei der Zeitung SHIP, ein großes Problem. Wenn all diese Spieler für Albanien spielen würden, würden wir jetzt über die anstehende Qualifikation Albaniens für die nächste WM sprechen und nicht der Schweiz. Unter anderem, weil sich die 6 aber für die Schweiz entschieden haben, bleibt Albanien sportlich unbedeutend. Denn wenn ein Spieler wählen kann, für welche Nation er spielen will, sind die eigenen Perspektiven und die des Nationalteams entscheidend. Jeder Spieler will im Nationalteam auch spielen, weil internationale Auftritte enorm wichtig sind für die eigene Entwicklung und für den eigenen Marktwert. Zudem will jeder Spieler mit seiner Nationalmannschaft auch möglichst erfolgreich sein. Auf die Frage, was Albanien gegen das Abwandern seiner größten Talente machen könne, sagt Elmar Kuka deshalb schlicht, aber treffend: gut spielen.
Giocare bene. Se giochiamo bene, andiamo ogni volta per qualificarci. È sicuro che poi alla fine qualcuno verrà da noi. Per noi è più facile per trattenere i giocatori.
Genau das passiert aber nur, wenn sich seine Talente auch für Albanien entscheiden. Denn finanziell hat der albanische Fußballverband kaum Möglichkeiten, viele Scouts anzustellen, die dann in ganz Europa die Talente erfassen und zum Bleiben bewegen, wie es beispielsweise der türkische Fußballverband seit langem tut. Denn auch hier ist Albanien in einem Teufelskreis. Eine Qualifikation für eine WM bringt brutto rund 8 bis 10 Millionen Franken ein. Geld, das dann wiederum in Nachwuchsprojekte oder in Scouting investiert werden könnte, das Albanien aber fehlt. Denn die Albaner konnten sich noch nie für eine WM qualifizieren.
Der Bericht von Reto Held aus Tirana. Übrigens, SRF 3 überträgt das Spiel live und ohne Unterbruch ab 20 Uhr heute Abend. Und dort in Albanien bleiben wir fürs Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Und die hat heute Andi Lüscher.
Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OPCW. Die Organisation ist derzeit etwa in Syrien tätig und soll die chemischen Waffen dort unschädlich machen. Die Außenpolitische Kommission des Ständerats ist dafür, dass die Schweiz mit der EU verhandelt über die künftige Organisation der Beziehungen. Sie hat den bundesrätlichen Mandatsentwurf ohne Gegenstimme gutgeheißen. Aus der Schweiz sind letztes Jahr so viele Leute ausgewandert wie zuletzt vor 20 Jahren. Laut den Statistiken des Bundes waren es knapp 104.000 Schweizerinnen und Schweizer sowie Ausländer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.